Alls. Hallo meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen und everyone in between. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, zur ersten Ausgabe.
Ich glaube jetzt langsam wirklich nicht mehr.
Von Aus dem FF. Eure wöchentliche Podcast-Portion von fiktiven, fantastischen, in Klammern falschen, Fakten. Mein Name ist Johannes. Mit mir im FF-Studio befinden sich derzeit, wie immer, Benedikt und Clara.
Hello!
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 Wir haben für euch heute wieder eine fulminante Folge voll fantastischer falscher Fakten. Oh mein Gott,
fulminante
so viel
Fakten.
Ja. Furios.
Parat und hoffen, euch gefällt's. Mhm. Und ihr habt Spaß, genauso wie wir. Also wir hoffen auch, dass wir Spaß haben. aber bevor wir jetzt einsteigen, stelle ich einmal noch meine Mitkollegen vor, beziehungsweise ich stelle den lieben Herrn Benedikt vor.
Aha.
Der Benedikt, oder von uns auch Bene genannt, manchmal stellt er sich auch gern als Ben vor, warum auch immer, ist ein junger Mann, der mit Fantasie viel am Hut hat. Er schreibt eigene Texte zu eigener Musik, die er selbst komponiert. Er ist schon seit Jahren mostly von Clara geknechtet dazu, immer mal wieder Geschichtchen zu erfinden. Mhm. Wobei wir das jetzt schon länger nicht gemacht haben.
Naja.
Und er ist generell sowieso in der Lage zu hanebüchendem Unsinn und Quatsch und Blödsinn. Das sprudelt ihm einfach nur so aus dem Mund heraus. Mhm. Und darum ist er perfekt geeignet für einen Platz in unserem FF-Panel. Herzlich willkommen, Benedikt.
Hallo, 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 hallo. Hi, ich bin Benedikt. Ich wurde gerade vorgestellt. Das habe ich, ich glaube, den Witz habe ich auch schon ein paar Mal gebracht. dann wünsche ich euch allen einen schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Leben bisher. Und ihr kommt zu Clara. Clara ist eine viel betitelte, wohlbetuchte Dame aus Hamburg, die gerade in Wien lebt. Und der Rest von uns ist in Hamburg. Bald ist sie auch in Hamburg. Und sie liebt es, zu improvisieren. Das ist ihr Ding. Das ist der Saft, der sie am Morgen ins Leben küsst.
Wow, so schön wurde ich noch nie beschrieben.
Und sie, wie gesagt, sie mag das Improvisieren, das würde sie auch gerne professionalisieren und das macht sie auch teilweise bereits mit Stream-Angeboten jetzt während der Corona-Zeit. Vielleicht hören sie ja bereits post-Corona diesen Podcast und sie hat daran sehr viel Spaß und sie hat da auch eine Gabe für, würde ich behaupten. Und ich reiche den Hut nun weiter an Frau Clara.
Oh, danke, ich bin ein bisschen sehr gerührt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich reagieren soll. Damit mache ich meinem Ruf nicht alle Ehre, dass ich gut im Improvisieren bin. hi. Freut mich, dabei zu sein, wie immer. Und ich wollte noch kurz was über unseren heutigen Moderator Johannes erzählen. Johannes ist nämlich auch da. Unser aller... wie nennt man das denn? Seelenklempner? Naja, nicht erst. Er ist viel mehr als das. Nee, er ist immer für einen guten Ratschlag zu haben. Das zeichnet ihn als Freund aus. Aber das interessiert die Zuhörerinnen wahrscheinlich nicht so sehr. Die interessiert eher, warum er hier ist. Und er ist hier, weil er auch gerne, oder sagen wir gut, Geschichten erzählt. Manchmal auch gerne.
Manchmal auch gerne, ja.
Absolut richtig.
Und dabei hat er ein Gespür fürs... Ja, ich finde, fürs Detail und kann Sachen sehr gut beschreiben und Stimmung aufbringen.
Ah, ja.
Deswegen komplettiert er das Ganze ganz gut, finde ich. Und wir freuen uns, dass er hier ist oder dort oder online oder wie auch immer. Ja, genau. Hi.
Hallo. So, jetzt kennt ihr uns Euch kennen wir aber noch gar nicht. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht. Dafür bietet sich in diesem Rahmen leider nicht die Möglichkeit. Aber ihr könnt uns glauben, dass wir euch, wenn ihr diesen Podcast hört, dann mögen wir euch wahrscheinlich schon mal zumindest ein bisschen.
Ja.
Vermutlich sogar ein bisschen mehr als ein bisschen. Zu diesem Podcast, wenn ihr heute zum ersten Mal einschaltet, warum auch immer ihr nicht mit Folge 1 angefangen habt, die Idee ist folgendes. Wir haben uns, wie gesagt, schon häufiger darin versucht und das auch relativ erfolgreich, der Realität zu entfliehen, indem wir Blödsinn und fantasievolle Sachen uns ausdenken. Und wir dachten uns, wie kann man das in eine Form verwandeln, die vielleicht nicht nur uns Freude bereitet, sondern allen anderen auch. Deswegen machen wir das so in Form eines Podcasts. Ja. Sehr zu eurer Freude, hoffe ich. Und unser Grundgerüst ist, wie bei fast allen Geschichten, die Realität. Allerdings verlassen wir die früher oder später, indem wir dem Ganzen wie Gewürze zum Essen ein bisschen Fantasie beifügen und dadurch das Ganze ein bisschen aufpeppen. Das heißt natürlich, wenn ihr morgen eine Geschichtsprüfung habt, dann würden wir euch bitten, nicht unsere Antworten niederzuschreiben.
Auch wenn wir das auch irgendwie schön fänden.
Das wäre schön, aber wahrscheinlich nicht sehr zuträglich für eure Bildungskarriere. Aber wenn ihr einfach nur ein bisschen Spaß haben wollt und ein bisschen eine Auszeit, Ferien von der Realität braucht, dann, dann seid ihr hier genau richtig. 45 Minuten ungefähr werden wir jetzt versuchen, euch zu bespaßen. Und vielleicht, wenn ihr das hört, gibt es schon eine Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Das heißt, wenn das der Fall ist, dürft ihr das auch gerne machen. Ja.
Das ist ja eine nette, nette kleine Ergänzung.
Okay. Zum Konzept, wie gesagt, falls ihr noch nie da wart. Es wird jetzt gleich folgendermaßen sein. Wir werden für euch gleich, und für uns eigentlich auch, gleich Rollen einnehmen, die wirklich nicht großartig anders sind als wir auch schon. Der einzige Unterschied ist, dass sie professionelle Spezialisten in dem Bereich sind, um den es geht in der jeweiligen Folge. Das ist jetzt bei uns meistens nicht der Fall, aber das ist schon der Beginn der Fantasie und der Fiktivität. Das heißt, wir hören gleich unseren tollen FF-Jingle. Und sobald ihr diesen FF-Jingle hört, der ist unverkennbar. Das heißt, ihr wisst sofort, welcher es ist. Sobald ihr den gehört habt, befinden wir uns im FF-Modus. Das bedeutet, ab da ist alles, was wir sagen, nicht mehr für bare Münze zu nehmen. Aber wie gesagt, ihr dürft natürlich trotzdem gerne Patreon und so. gut, dann würde ich sagen, jetzt kommt der FF-Jingle. Und es geht los. Gut, herzlich willkommen im FF-Studio. Clara und Bene heute mit einer Folge zum gröberen Überthema Boykott. Mm. Boykott, schönes Wort und wahrscheinlich noch schöneres Thema zum drüber reden. Ich würde sagen, ich gebe das Wort gleich mal weiter an Clara, die Expertin, denn du hast eine Frage für uns heute vorbereitet.
Oh ja, ich habe eine Frage. Dafür bin ich noch keine Expertin, aber ihr hoffentlich. Mich interessiert, was, glaube ich, sehr viele Menschen interessiert. Es gibt ja diesen Berliner Flughafen, nicht wahr? Und der ist ja immer noch nicht ganz fertig und eröffnet und das hat gedauert. Und es gibt natürlich offizielle Angaben, die da gemacht werden, von wegen, es gab technische Probleme und wie das sich das halt oft bei Bauvorhaben zieht. Aber mir wurde gezwitschert, dass es noch eine andere zugrunde liegende Geschichte gibt, warum das nun tatsächlich so lange gedauert hat. Und da wollte ich jetzt euch mal fragen, weil ihr das ja bestimmt wisst, ja, wie das denn ist oder war.
Das wissen wir.
Na klar.
Ja.
Möchtest du gleich das Wort übernehmen, Bene?
Ja, genau. Wir befinden uns im Jahre 1995. Da trafen sich in einer Kneipe diverse Menschen. Das ist in jetzigen Zeiten ungewöhnlich. Damals war das ganz normal. und sie tranken heiter und fröhlich und ersannen eine Idee. Eine Idee, wie sie vielleicht das Transportwesen revolutionieren könnten. Und zwar mit einem sowas wie einem Flughafen, aber einer, der nie öffnen würde. Niemals. Das Ziel der Sache ist, oder das, die Idee dahinter ist dann natürlich, dass die Leute das Gefühl haben, sie könnten weg und somit aber schätzen, was sie vor Ort haben.
Okay.
Genau. Und das war die Idee. Mhm. Das war natürlich eine sehr feuchtfröhliche Idee, weil damals, 95, das war kurz nach dem Mauerfall, der Osten befand sich in der Krise und die Leute wollten vielleicht gar nicht so sehr da bleiben, wo sie waren, beziehungsweise wollten sie gerne, aber es war einfach nicht so rosig dort, wo sie waren. Mhm. Und genau, es blieben einfach diverse Konjunkturpakete aus, um dem der ehemaligen DDR auf die Sprünge zu helfen. Und da dachten sie sich, es braucht was anderes, es braucht was, was den A natürlich jetzt wieder Jobs herstellt, auf langfristig. Mhm. Und da ist natürlich ein Flughafen, der niemals fertig wird, eine tolle Idee.
Ja.
Und aber auch halt symbolisch dafür steht, dass, Leute, wir sind international.
Stimmt.
Aber wir bleiben auch gern zu Hause. ja. Also quasi etwas, was symbolisiert, wir überlegen, vielleicht wegzugehen. Wir haben die Idee gehabt, aber im Moment die Umsetzung schleift noch und wir haben damit aber auch kein Problem. Das ist vielleicht der Grundstein gewesen. Was dann letztendlich in der Umsetzung passiert ist, kann uns gerne noch Herr Johannes erzählen. Dann kam es ja dann schlussendlich zu gewissen Tathergängen.
Ja, da übernehme ich gerne das Wort. Ich kann da natürlich auch noch von so einer bisschen anderen Perspektive drauf schauen. Ich bin ja vor allem im Fachbereich Menschenkenntnispsychologie tätig. dieser Berliner Flughafen, der war in seiner Ursprungsidee sozusagen ein Katalysator für das inzwischen sehr gemeingeläufige Fernweh. Wie der liebe Bene das ja schon berichtet hat, ging es vor allem darum, den Leuten klarzumachen, dass sie das Gefühl haben, Lust auf woanders zu haben, so dass sie irgendwann sich so sehr nach woanders hinsehen, dass sie damit konfrontiert werden, dass sie sich mal überlegen, was sie eigentlich an Zuhause stört, beziehungsweise dann vielleicht auch drauf kommen, was sie an Zuhause eigentlich schätzen. Mhm. An sich eine sehr gute Idee, muss ich sagen. Mhm. Schön auch irgendwie, um so ein bisschen diese... meine, Deutschland hat ja schon einige Phasen von Selbsthass durchgemacht. Erst hatten wir das Dritte Reich, dann hatten wir hier so die Mauergeschichte. War natürlich auch irgendwie so ein bisschen im Interesse, dass die Deutschen sich denken, naja, komm, hier ist, kann's ja auch, es kann auch schön sein.
Es kann auch gut gehen, mal.
Ja. Allerdings war jetzt natürlich die Frage, wie macht man das, dass der Flughafen nie fertig wird? Mhm. Das hat sich nämlich schwieriger gestaltet als gedacht. Denn zunächst in dieser Bar war die Idee so, ja, wir geben uns einfach keine Mühe. aber wie viele Leute vielleicht die Erfahrung schon gemacht haben, wenn man sich besonders keine Mühe gibt, gelingen häufig Dinge.
Oh ja.
Das ist besonders nervig, vor allem in Beziehungen, die man vielleicht beenden möchte oder etwas derartiges.
Aber ist ja dann nicht mehr nervig, wenn sie dann tatsächlich wieder gelingt.
Ja, eben.
Also beidseitig.
Genau. Das ist natürlich, wenn der Grund, die Beziehung zu beenden war, dass die Beziehung nicht gut war, dann ist es natürlich schön. Wenn der Grund, die Beziehung zu beenden war, dass die Person, mit der man in der Beziehung ist, schrecklich ist, dann ist es nicht so gut.
Ja. Das stimmt. Das ist dann nicht so gut.
Ja, aber dementsprechend, vor diese Schwierigkeit sahen sich auch die Erdenker dieser Idee des Berliner Flughafens gestellt nach einigen Jahren. Mhm. Denn zunächst ging natürlich erstmal alles gut. Es ging halt alles so langsam vor sich hin. Investoren wurden gesucht, Baufirmen wurden beauftragt, Konzepte wurden gemacht, bla 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 bla.
Ganz
bla.
Kurz nur, könnt ihr mir ein bisschen so einen kleinen Überblick geben, was das so für Menschen waren?
In der Bar?
Ja.
Ja, das waren der Rainer. Mhm. Der ist ein Soziologe. Mhm. Dann war das die Gudrun. Mhm. Die ist Landschaftsplanerin.
Mhm. Ja.
Der Karl, der ist Innenarchitekt.
Mhm. Ja, sehr gut. Ist ja auch wichtig.
Genau. Und dann noch die Uschi, die hat ein Bauunternehmen.
Ah ja.
Genau.
Die vier waren es.
Also wir haben Rainer, Gudrun, Karl und Uschi, wenn ich mich
jetzt... Genau.
Und wahrscheinlich sind die aber in der Öffentlichkeit nie aufgetreten, ne, sondern mehr so im Hintergrund gewesen.
Naja, genau. Also das sind jetzt Namen, die in der Öffentlichkeit so nicht bekannt sind, weil das eben halt die Leute... Das ist ja, wie gesagt, wenn das dann... Prinzipiell erzählen wir ihnen natürlich wieder Informationen, die streng geheim sind.
Ja, ja.
Ja. Weil das mit dem... Das wird jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wird das vielleicht... schwierig, das noch aufrecht zu erhalten. Ist die Frage, ob es noch notwendig ist. Berlin ist hipper denn je. Genau. Und deshalb haben wir uns entschlossen, vielleicht einfach mal ein paar Infos zu leaken und zu gucken, was passiert.
Ja, super.
Ja.
Ja, ich meine, man kann das hier durchaus auch als investigativ betrachten. Also ja. wir wollen auch nicht zu viel, ne? Also man muss ja auch irgendwie die Wahrheit ans Licht bringen.
Ja, stimmt.
Genau, also der Karl, die Uschi, die Gudrun und hier der,
wie heißt
er? Rainer, genau. Und der Rainer hatte vor allem die Idee, als Soziologe hat er gemerkt, was geht im Volk vor sich, die Leute wollen alle weg, keiner weiß seine Heimat mehr zu schätzen. Ist natürlich unpraktisch, weil die Heimat ist nun mal, wo man ist, ne? Die meiste Zeit.
Ja.
Genau. Und jetzt ging es alles am Anfang gut. Die hatten ja, wie gesagt, Kontakte. Innenarchitekt hat so die Innenarchitekten mobilisiert. Die Uschi mit ihrem Bauunternehmen hat da ein bisschen den Pott gestirrt und so weiter. Aber es wurde jetzt allmählich, wurden Erfolge erzielt. Und es ist natürlich nicht so leicht, den Leuten klarzumachen, dass sie sich keine Mühe geben sollen. Beziehungsweise die haben da, hatten da ein bisschen Angst vor, beziehungsweise sie haben das einmal kurz gemacht. Und da haben die Arbeiter dann aber gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir bauen hier richtig. Ja, wir wollen nämlich fertig werden, weil wir wollen ja nach Hause und frei haben wieder.
Mhm. Scheiße.
Und da waren sie dann so, also das Bauunternehmen wurde dann direkt gecuttet.
Ja.
Und die Mitarbeiter wurden da auch ganz, auf ganz mysteriöse Art und Weise, wurden denen die Stimmen verboten. Einige sind auf den Cayman Islands, da weiß man auch nicht so viel drüber.
Ach, und das läuft jetzt unter technische Schwierigkeiten wahrscheinlich. Okay, ja.
So, also wie kann man jetzt dafür sorgen, dass das Unternehmen nicht gelingt? Dass der Flughafen nie fertig wird? Dass man sein Gesicht wahrt, aber gleichzeitig sein Gesicht nicht wahrt?
Mhm. Das ist der Spagatakt.
Genau. Also, das, Bene, möchtest du da vielleicht?
Ja, das ist natürlich die kleine Kunst an der Sache, dass man, am Anfang war auch der Medienrummel noch groß. Bei der Eröffnung, Riesenaufmerksamkeit, es wird ein toller Flughafen, da werden so und so viele Menschen transportiert, viele kommen dann von dem Ausland her und viele kommen von hier ins Ausland und, das hat natürlich alle interessiert. Das war ein Paukenschlag. Es war natürlich auch ein Prestigeprojekt für die zu diesem Zeitpunkt aktiven Politiker, die dann sich quasi damit verewigen wollten. Denen wurde natürlich nicht Bescheid gesagt, dass es nie fertig werden sollte. Weil die haben natürlich einen Namen zu verlieren. Mhm. Aber naja, die sind ja jetzt auch nicht mehr tätig. Also ich meine, die Bauzeit war an und für sich sowieso so lang geplant, dass sie jede Legislaturperiode, also weiß ich nicht, 4 Jahre oder so, sind ja quasi die Bürgermeister da am Start. Das sollte länger dauern als das, aber so 5 Jahre eigentlich. Okay. So dass das quasi der Bürgermeister, der es veranschlagt hat, der sieht das Ende eh nicht mehr, quasi in seiner Amtszeit.
Also die offizielle geplante Bauzeit jetzt meinst du?
Genau, die ursprüngliche. Mhm. Und danach haben sie sich gedacht, gucken wir mal weiter. Gut, der Medienrummel war groß und als dann die Bauzeit überschritten wurde und die Kosten natürlich, dass die Idee war, wir wollen hier was machen, was auch gleichzeitig irgendwie was Spaß bringt. das ist nämlich auch, es ist nicht nur, wenn man mal auf die Baustelle geht, man kommt nicht so weit, es ist eigentlich sehr abgeschlossen und man sieht erstaunlich wenig passieren, weil das meiste passiert dort hinter verschlossenen Türen und was dort eigentlich ist. Und das ist jetzt vielleicht das Geheimnis, was man jetzt offenbaren kann. Also die Frage war, wie kriegen wir den Spagat hin zwischen, was war genau die Frage?
Naja, Mühe geben, aber trotzdem soll es nie fertig werden, oder?
Genau. Und da muss man natürlich die Mühe auf was ganz anderes lenken. Also ganz einfach, die Bauarbeiter kommen vorbei und man lässt sie halt nicht bauarbeiten, sondern man gibt kleine Fortbildungen, die Leute können dort Bachelorabschlüsse machen, es gibt eine geheime Universität.
Ach, krass.
Genau, also eigentlich der Berliner Flughafen ist eigentlich eine große Fortbildungsstätte.
Mhm.
einfach, wo die Leute sowohl bezahlt werden für ihre Arbeit, die sie noch tun, aber auf der anderen Seite können sie dann halt sagen, gut, ich habe hier die Erfahrung, ich habe am Berliner Flughafen gearbeitet und
bisschen machen sie das ja vielleicht auch ab und zu, ne?
Ja. Ja, manchmal hauen sie so mit dem Hammer irgendwo gegen. aber das ist alles nur, da wird nichts gemacht. Und genau, eigentlich ist es eine Fortbildungsstätte oder Ausbildungsstätte für, genau, ITler. Für die okay. Zukunft, da soll das Silicon Valley entstehen. Das ist eigentlich die der Sinn der Sache. Und natürlich, genau, irgendwann mal ist die Bauzeit dann überschritten worden, das Budget ist überschritten worden, dann waren die Leute, Moment mal, was ist hier los? Mhm. Genau, und da wurden die Politiker natürlich nervös, die da am Anfang die Verantwortung übernommen hatten, beziehungsweise die waren ja jetzt eh nicht mehr im Amt, aber dann die nächsten mussten dann überlegen, brechen wir das jetzt ab? Ist ja dann irgendwie auch peinlich, das Ding steht ja schon zur Hälfte. Und das ist eben der Trick, das Glas immer halb voll lassen. Und dann sind die Leute so, ja gut, jetzt dauert es ja nicht mehr so lange, bis fertig ist. Mhm. Und genau das ist der Trick, den sich dann Learning by Doing, haben sie das mehr oder weniger rausgefunden. Die sagen dann, also wie quasi, wenn man etwas, einen Wert in der Mathematik approximiert, man kommt nie hin, aber man kommt immer näher dorthin, stückweise. Mhm. Also es geht ja unendlich lange, dass man sich etwas nähert, ohne es jemals zu treffen. Und das passiert beim Berliner Flughafen. Sie sagen den Politikern einfach so, hey, das ist jetzt irgendwie so und so viel fertig. Wenn wir da jetzt abspringen, ist es schwachsinnig. Und das ist eigentlich das mehr oder weniger, was passiert derzeit. Und auch recht erfolgreich sind sie damit wieder aus den Medien verschwunden. Einfach durch die Taktik so, hey, Leute, das Glas ist halb voll, mehr als halb voll. Das lohnt sich jetzt nicht mehr, da abzuspringen. Ja, es tut uns leid, es ist einfach, verschlingt eine wahnsinnige Menge an Geld, aber ne, so. Das ist, wie sie das hingekriegt haben.
Aber jetzt, gut. Darf ich da was zwischenfragen?
Ja.
Ist es dann, wie ist es jetzt passiert? Weil im Moment, wenn ich mich da richtig informiert habe, gibt es einen angeblichen Eröffnungstermin, der soll dieses Jahr im Oktober sein. Ist das ein Trugschluss? Also wird der Termin wieder nicht wahrgenommen oder ist da was schiefgelaufen?
Kann ich dazu vielleicht
einwenden? Gerne.
Gut, da muss ich nämlich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen auch. Und zwar ist es natürlich, wie der Bene gesagt hat, genau das ist der Stand gewesen. Und natürlich muss man ja auch irgendwelche Ergebnisse vorzeigen. Und zunächst mal mussten die Leute vom Berliner Flughafen, die das Projekt geplant haben, erstmal die Bauarbeiter dazu kriegen, mit dem Bauarbeitersein aufhören zu wollen. Mhm. Und dieses Angebot von der Uni Berliner Flughafen anzunehmen.
Ja.
Und der Rainer, der ist ja Soziologe, und der hatte gesagt, wie man am leichtesten jemanden dazu bekommt, irgendwas zu machen, ist ganz klar, so wie das alle von uns kennen, indem man ihm genau das Gegenteil vorschreibt. Mhm. Das ist der Elternkomplex, den kennen alle. Und deswegen haben sie das so gemacht, dass sie zu den Bauarbeitern gegangen sind in verschiedenster Form, zum Beispiel in die Kneipen, nach Hause, bei den Männern, die gearbeitet haben, haben sie den Frauen das eingeflüstert. Bei den Frauen, die gearbeitet haben, dort haben sie es den Männern eingeflüstert. Oder bei den Singles haben sie es haben sie die Leute gesucht, die vielleicht daten. Und die haben denen gesagt,
dass sie mit den Homosexuellen kurz mal müssen auch kurz erwähnt werden. Den Männern, die Männer hatten, denen wurde das den Partnern.
Oh Gott, Leute. Den Partnern, so. Jetzt haben wir es.
Und Entschuldigung.
PartnerInnen. PartnerInnen.
Es war Sternchen. 1995, da habe ich mich jetzt hinreißen
genau, lassen. Genau, ja, das war jetzt ein bisschen zeitgenössische Medienkonsum. Wenn man da zu lange drin rumhängt, dann...
Eben, das ist mein... Ja, ich habe da ja sehr viel recherchiert. Ja. Auf jeden Fall haben sie das so gemacht, sie haben denen einfach gesagt, Leute, wisst ihr, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass... Wenn auf dieser Baustelle Leute zu euch kommen und euch Fortbildungen anbieten im IT-Bereich, dürft ihr die auf gar keinen Fall annehmen. Ihr seid Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen, ihr werdet niemals was anderes sein, dafür wurdet ihr geboren und für mehr seid ihr auch nicht in der Lage. Und Flugverkehr ist sowieso das Allerbeste, was es auf der Welt gibt, und ihr solltet es auf gar keinen Fall boykottieren, indem ihr zum Beispiel verhindert, dass ein Flughafen fertig gebaut wird. Ihr habt keine Ahnung, wir sind schlau, ihr seid dumm.
Die basic umgekehrte Psychologie.
Genau.
Und es kam, wie es kommen musste, die Bauarbeitenden auf dieser Baustelle haben einen Boykott gestartet und natürlich gerne das Angebot angenommen, was da geboten wurde.
Reingeflattert kam.
Mhm. Plötzlich tauchten Leute mit Computern auf und haben gesagt, hier, guck mal, Word. Schau dir mal diese Excel-Tabelle an. Das ist ja mal ganz spannend. Was anderes. Das
sind bestimmt die einzigen Menschen, die sich bei dem Ausfüllen einer Excel-Tabelle richtig revolutionär fühlen.
Und so kam das überhaupt erst in Gang. Und jetzt vergingen die Jahre, die Leute wurden zu IT-Spezialisten. Deutschland auf dem IT-Markt sehr erfolgreich, dank der Berliner Flughafenakademie, BFA. die Abschlüsse von da sind natürlich irgendwie anders umgemünzt, sodass die Leute nicht das so richtig gut nachvollziehen können oder nachrecherchieren können.
Was dann
geschrieben
wird, ist natürlich, dass die Bauarbeiter, die am dort waren, haben natürlich dann mehr oder weniger für die Elektronik zuständig, die Software, die noch programmiert werden muss am Berliner Flughafen. Ja. Also dass da quasi direkt Arbeitserfahrung mit drin steckt. So, die wurden als Bauarbeiter angestellt und dann ganz beeindruckend steht da, dass sie dann gleichzeitig haben die dann auch sich um die IT gekümmert.
Und das ist natürlich perfekt, weil Arbeitserfahrung plus Ausbildung, das ist sozusagen der Traum von jedem Arbeitgeber. Die sehen dann erst 19 Jahre alt, aber hat schon 17 Jahre Berufserfahrung und wünscht man sich das ja. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich, das wurde ein größerer Organismus, weil jetzt mussten natürlich Ergebnisse gezeigt werden und es kamen jetzt auch immer mehr Leute, die sehen wollten, wie der Fortschritt vorangeht. Den kann man ja schlecht zeigen, hier, der macht eigentlich nur Excel-Tabellen. und jetzt, da kommt nämlich jetzt der Clou, da hat sich Berlin gedacht, von was haben wir denn noch ganz viel? Von Leuten, die denken, sie können es erbringen in der Schauspielerei. Alle Leute, die in Deutschland ins Fernsehen wollen, ins Theater, die wollen alle nach Berlin. Ernst Busch heißt die Akademie, glaube ich. Aber die nehmen immer nur jedes Jahr 12 oder was weiß ich Leute auf. Aber die BFA, die hat sich gedacht, nee, wir nehmen auch die ganzen Leute, die zwar Ambitionen haben, aber kein Talent oder vielleicht nur nicht genug Talent und haben diese Schauspieler. Das wurde dann eine kleine Schauspielschule gegründet, die inzwischen sehr groß ist. Und was wird da einem beigebracht? Wie man einen erfolgreichen Bauarbeiter spielt.
Oh.
Oder erfolgreiche Bauarbeiterin.
Ja.
Und bauarbeiteriges Personal, Planung, all solche Sachen.
Mhm.
Und es ist natürlich eine knallharte Schule, weil man muss echte Leute überzeugen davon, dass man es ist.
Ja, Presseleute, die da wirklich recherchieren.
Das Publikum, das Publikum ist die Realität.
Ja.
Und wie überzeugend deine Performance ist, siehst du daran nicht am Applaus, sondern an den Schlagzeilen. Das Gute war jetzt natürlich, dass in solchen Angelegenheiten die Leute sowieso immer so Augenwischer sind und Augenwischerinnen. Da ist ja viel Gerede, wenig dahinter. Das heißt, es war absolut okay, wenn da so ein paar Anfänger irgendwie rumgehaspelt haben und nicht so wirklich was gesagt haben. Da war dann alle nur wieder zufrieden, dass sie sich beschweren konnten über den Berliner Flughafen. Und das ist gleichzeitig auch noch, hat Rainer festgestellt, auch noch gut für die Leute, dass sie ein bisschen Dampf ablassen können. Insofern noch ein zusätzlicher...
Das heißt jetzt nur, um auf meine Frage zurückzukommen,
genau.
Was mit dem Eröffnungsdatum ist jetzt...
Ja, genau.
Was da passieren wird, und das ist ja jetzt eigentlich sind wir ein bisschen die Miesepeter, weil, na gut, wir wissen jetzt nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber... die BFA ist mittlerweile so sehr als Institut etabliert im Berliner Bildungssystem, dass eigentlich, was geplant ist im Oktober oder September, wie Sie das jetzt gesagt haben, ist nicht, dass der Flughafen eröffnet, sondern dass quasi dieser Schleier endlich fallen gelassen wird. Also es wird gesagt, gut Leute, was hier gemacht wurde, wir haben Experten ausgebildet, das sind jetzt alles Führungskräfte in diversen Tech-Firmen. Leute, das ist jetzt im Prinzip, wir haben den Wohlstand hier gesichert in Deutschland mit dem Berliner Flughafen. Und das ist, was wir gemacht haben. Warum haben wir das unter dem... gleichzeitig hatten wir natürlich den Effekt, dass die Leute sich gedacht haben, cool, dann können wir bald in Urlaub fliegen, endlich können wir unseren Flieger kriegen und aber gleichzeitig konnte man halt dieses Fernweh mit einem Symbol bedienen, ohne dass die Leute wirklich fliegen. Das ist dann auch noch umweltschonend gewesen. Wir haben sehr viele Fliegen mit einer Klappe hier geschlagen und das ist, was am Oktober okay. dann mehr oder weniger präsentiert wird.
Ach, genau.
Okay. Ja, cool.
Es gibt einen Plan B, ganz kurz nur gesagt, wir hoffen, dass es nicht dazu kommt, denn wir sind eigentlich große Fans von der BFA. Also, oder da spreche ich für uns beide.
Ja, ja, absolut. Ich bin auch, ich bin dort ausgebildet tatsächlich. Ausgebildet.
Ja, sehr schön.
Ja, ja.
Also toll. Der Plan B ist, ist eigentlich nur eine Verzögerung von Plan A. Und zwar ist der Plan B, dass, dass sozusagen Teile des Flughafens gezeigt werden, die von berühmten, Szenendesignern designt wurden. Mhm. Die sind jetzt auch Teil, die kann man auch sich ausbilden lassen an der BFA, Bühnenbild. Und dass dann eben eine neue Schule eingerichtet wird in der BFA, nämlich eine Schule für beratende Persönlichkeiten, zum Beispiel Beziehungstherapeuten, Partnertherapie, Unternehmensberater, und zwar soll ihnen da die Kunst, das wird jetzt vielleicht nicht eine gänzliche Ausbildung, sondern nur für einen bestimmten Teilbereich, nämlich ihnen soll da die Kunst des Vermittelns beigebracht werden, wie man sozusagen jemandem das Glas halb voll halten kann.
Okay.
Nämlich jemandem einreden kann, guck, jetzt ist hier der Flughafen offen, aber eigentlich so schön ist er gar nicht. wir würden Ihnen empfehlen, Herr Bürgermeister, wenn Sie die, wenn Sie von dem Volk respektiert werden wollen, dann schließen Sie den jetzt wieder und beanraumen nochmal so ungefähr 5 Jahre Bauarbeiten.
Genau.
Okay.
Das ist der Plan B, einfach nochmal 5 Jahre dranhängen, mehr oder weniger. Ja. Also das ist, ja genau, wie Sie es gesagt haben.
Ja, aber das ist eigentlich da müssen wir auch noch mal Rücksprache halten. Du hast ja deine Kontakte an der BFA. Wenn jetzt im Oktober das nicht die Hüllen fallen gelassen werden, können wir ja vielleicht die Podcast-Folge einfach 5 Jahre verschieben. Ich meine, die Leute kriegen nie genug vom FF. Also in 5 Jahren sind wir größer denn je.
Ja.
Insofern
ja,
klar. Können
wir das auch da.
Wow. Krass. Das steckte viel mehr dahinter, als ich gedacht hätte.
Ja.
Danke für diese Information. Ich bin jetzt sehr versucht, da hinzufahren und mir das anzugucken, muss ich sagen. Ich habe auch Bock auf so ein
Das ist Studium. Natürlich genau das, was vermieden wurde zwischendurch. Dass jetzt nach der Folge der Berliner Flughafen gestürmt wird, ist das Risiko, was wir eingehen.
Im Moment ist ja Corona. Das heißt, wir raten ganz klar allen davon ab, sich da jetzt Menschenmassen hinzugeben.
Ja, genau. Absolut. Bitte fernbleiben.
Und ich meine, wenn alle hingehen, umso mehr Übung für die Schauspielstudenten und Studentinnen.
Aber bitte genug Abstand halten, sowohl von den Schauspielern als auch voneinander, vom Publikum.
Ja. Gut.
Wundervoll.
Nachbesprechung, wir rekapitulieren in der Nachbesprechung. Nachbesprechung.
Danke. Nochmal.
Ja, ich würde sagen, das ist, glaube ich, bisher meine Liebste.
Ja. Meine auch. Definitiv.
Die war absurd auf jeden Fall.
Richtig vor schön.
Allem, richtig aber schön. So richtig schön, schön immer auf der, so ein schönes Balanceakt zwischen absurd, aber es könnte fast sein.
Ja, aber echt. Es ist nicht so, dass es jetzt völlig abwegig wäre. Vor allem mit so einem Zertifikatstitelstaat, in dem wir leben.
Ja.
Vor allem, ich hatte, als ich es gehört habe, nur die Frage, hatte ich so eine ganz andere Idee mit irgendwas ganz Fantastischem, dass halt die Helfer Elfen boykottieren oder sowas. Und deswegen wird es nicht fertig, aber
es war auch wundervoll.
Aber das
wir blieben erstaunlich nah an, könnte wirklich sein. Deshalb gut, dass wir die Zuhörer vorher waren immer.
Stimmt. Vor allem, ich bin halt so gespannt, was jetzt im Oktober passiert. Also, ich bin jetzt ein bisschen neugierig. So.
Schade eigentlich, ne, wenn es gar nicht die Akademie ist. Ich denke mir nämlich gerade, was für eine gute Idee eigentlich, wenn man sich so denkt, du, ich bilde hier Leute einfach noch weiter aus.
Ja.
Vor allem Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen sind sie ja sowieso. Also, so sind sie ja dahin gekommen.
Genau, das haben sie ja sowieso.
Sie können dann einfach beides.
Genau.
Und wurden auch noch bezahlt für ihre Ausbildung. Voll fair, finde ich das eigentlich.
Stimmt.
Ja, mehr oder weniger war das quasi ein Bildungsprojekt, also so ein Versuchsprojekt, dass man einfach Leute auch noch während ihrer Ausbildung bezahlt.
Ja.
Ja, so wie es halt sein sollte eigentlich, ne?
Ja, aber ja, genau. Ich meine, Studenten. Ja, genau.
Ja. Ach, schön. Ja, gut.
Das war
starker Start.
Herrlich. Das hat Spaß gemacht auch.
Ja, perfekt. Spaß haben wir ja eigentlich nie.
Deshalb machen wir das ja. Ja. Ja, ich freue mich. Ich weiß auch gar nicht, wie es anders gelaufen sein sollte. Ich habe mir tatsächlich während ich erzählt habe, sehr Gedanken gemacht zu dem, was Johannes erzählt und was bisher gesagt wurde. Und das ist vielleicht.
Ich habe einfach nur richtig gespannt zugehört. Ich fand es super spannend.
Ja.
Okay, gut. Ja, ich habe eigentlich auch nur versucht, nichts von dir zu überfahren, Benedikt.
Ja, das war nett.
Okay, wunderbar. Dann soll das genug zum Berliner Flughafen gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid inzwischen, wenn ihr ein Absolvent der BFA seid, dann wollen wir euch an dieser Stelle nochmal sagen, danke für euren Beitrag.
Ja.
Und danke für eure Existenz.
Ja.
Und ich gutes Gelingen. Dann drücken wir alle für Oktober die Daumen. Wie gesagt, bitte nicht zu viele Leute hingehen. Es wird auch im Corona. Im Oktober wird wahrscheinlich auch noch nicht ganz Entwarnung sein. Das heißt, mit Vorsicht genießen, bitte.
Ja.
Gut, dann gehen wir über zur zweiten Frage der heutigen Thematik. Und diese Frage kommt von mir. Und zwar passend eigentlich zu unserer vorigen Geschichte mit Bildung, habe ich mich gefragt, schon länger jetzt, warum in zumindest Deutschland und ich glaube auch vielen anderen Ländern der Welt das Alter von 6 Jahren auserkoren wurde, um mit der Bildung so richtig zu starten, also für die Einschulung. Und ich hoffe, ihr zwei als Bildungs- und Kinderexperten könnt mir da einiges zu erzählen.
Ja, ich meine, Bene hat einen Abschluss von der BFA, ich arbeite dran. Ich würde gleich mal einsteigen, wenn das okay ist.
Ja.
Weil die Geschichte, also die Geschichte dahinter fängt natürlich an bei der Person, die damals das entschieden hat oder verantwortlich war für diesen Themenbereich. Das war der damalige Bildungsminister in Deutschland. Das war der, ich will den Nachnamen nicht verraten, aber er hieß Hartmut Emme, also mit Emme war der Nachname. Und der war eben der Bildungsminister. Und das war dann natürlich so das Thema, okay, wir müssen ein Schulalter festlegen. So. Und dazu muss man jetzt sagen, dass dieser Hartmut war natürlich keine ganz einfache Persönlichkeit. Also er hatte eine schwierige Kindheit hinter sich und hatte sich dann hochgekämpft und hatte tatsächlich schon immer Bildungsminister sein wollen. Das war die ursprüngliche Idee, um halt was Gutes zu tun, um in die Bildung zu investieren, die Bildung zu fördern, die Kids und dann auch hoffentlich die Erwachsenen. Und
okay, kurze Frage dazu. Das heißt also, als seine Mutter ihn gefragt hat, als er ganz klein war, hey Hartmut, was möchtest du später werden, hat er eisern gesagt, Bildungsminister.
Nee, er hat gesagt, was mit Kindern und hat sich damit damals dann heimlich gedacht, damit ich es besser mache als du, Mama. Wobei manchmal hat er es auch gesagt.
Okay.
Ja,
okay.
Und dann hat sie ihn verprügelt.
Ja, hast ja gesagt, harte Kindheit.
Ja,
genau, das war wirklich schwierig. Und als er es dann geschafft hat, ist, was natürlich blöd gelaufen ist, ist, dass er so ein bisschen, vom Weg abgebracht wurde durch seine Karriere in der Politik. Also er ist wirklich, das passiert wahrscheinlich vielen, aber er ist mit super Intentionen da reingegangen und dann wurde er ja fast ein wenig korrumpiert, möchte ich mal sagen. Also er hatte damals einen Konkurrenten, der auch Bildungsminister werden wollte und dann gab es da ganz unschöne Situationen. Also der wollte ihm halt den Posten wegschnappen und dann hat er ihm einen Plagiatsskandal angehängt, damit der dann nicht der Bildungsminister wird.
Genau, hat das auch war geschafft. Rudolf H.
Ja, Rudolf H. Rudolf H. Von dem hat man nie wieder was gehört, weil er ja auch angeblich plagiiert hat. Hat er nie. Also hiermit entschuldige auch ich mich im Namen von Hartmut bei Rudolf H. Das war natürlich ganz traurig. Naja, und jedenfalls saß eben Hartmut dann eines Tages vor seinem Schreibtisch und hatte da diese Unterlagen. Und da ging es jetzt drum, okay, wie legt man das Schulalter fest?
Ja. So. Dazu zu sagen ist natürlich, vorher gingen die Leute auch schon in die Schule. Nur war das halt vorher. Das Alter war mehr oder weniger bestimmt davon.
Also wie die Eltern auch, wann die Eltern gesagt haben, so bist alt genug, oder?
Ja, genau, wann die Eltern gesagt haben, wir haben gerade keine, also geh bitte.
Ja.
Also mehr oder weniger das System war so, deshalb hatte Hartmut auch so eine harte Kindheit. So, die Eltern, es wurde gelebt, dass Kinder lästig sind. Das war quasi die Zeit, die wir beschreiben. Und Hartmut wollte, wie gesagt, das natürlich besser machen als ihre, ihre Mutter, seine Mutter, Entschuldigung. und das war so der Status quo. Man hat Schule nicht als was Positives gesehen, sondern es war etwas, was dafür da war, um die Kinder von einem fernzuhalten. Und die Kinder, denen wurde auch gesagt, das ist jetzt dafür da, um euch von uns fernzuhalten. also jeder kennt die Schulen in der Industrialisierung. Das war kein Spaß. Da waren alle gepfercht auf einen kleinen Raum. 200 Leute, 300 Leute, ein Lehrer. Da wird nichts vermittelt an Wissen. Sondern es ist einfach nur so, Hauptsache, die gehen uns nicht auf den Sack.
Ja.
Genau.
Vor allem ganz kurz möchte ich für den lieben Zuhörer und Zuhörerin nur sagen, das, Bene sprach es gerade an, Zeit der Industrialisierung, das heißt auch sehr viele Kinder.
Ja.
Sehr viel, die Familie, sehr wichtig, viele Kinder zeugen, damit die früh schon arbeiten können, dementsprechend natürlich auch möglichst früh erwachsen sind.
Genau.
Und die Kindheit überspringen mit der Schule. Ja, entschuldige, bitte.
Kein Problem. Genau. Und das ist natürlich mehr oder weniger, dann beschreiben wir jetzt kurz, wichtig, eine neue Person, Sarah R. Sarah R. Ist eine Schülerin gewesen, die hat zur Industrialisierung gelebt und sie wurde mit 4 eingeschult, weil ihre Kinder schon mit, ihre Eltern schon mit 4 sich zu Sarah gesagt haben, Sarah, es ist Zeit für dich zu gehen. Es ist Zeit für dich, in diesen engen Raum zu gehen, wo die Luft schlecht ist, damit wir dich nicht ertragen müssen. Auf der Arbeit, beziehungsweise wollen wir nicht, dass du alleine mit den anderen Kindern in den Straßen rumhängst. Prinzipiell vielleicht eine gute Idee, aber wie gesagt, der Raum dort, es war auch einfach nur eine kleine, wie so ein Regal, wo man seine Vase reinstellt, hat man quasi sein Kind in diesen Raum gestellt. Und Sarah war natürlich sehr intelligent für ihr Alter. Sie konnte schon sowohl Deutsch als auch Französisch. Das war damals eine wichtige Sprache. Und sie konnte bereits schreiben. Und genau, jetzt kurz, was hat das überhaupt angeregt? Jetzt irgendwie das Bildungsalter überhaupt. Wie kam unser guter Hartmut überhaupt auf die Idee, ein Bildungsalter festzulegen? Natürlich, er hatte eine Mutter, die von der er es besser machen wollte, aber das ist ja schon eine sehr konkrete Idee, ein Bildungsalter festzulegen. Das war revolutionär zu diesem Zeitpunkt. Und woher kam diese Initiative? Und das ist wichtig, jetzt zu sagen. Sarah R. war da ein entscheidender Initiator, eine entscheidende Initiatorin. Sie hat mehr oder weniger mit ihren Flugblättern dafür gesorgt. Und sie waren tatsächlich nicht sprachlich, damit auch alle Kinder sie verstehen. Sie hat Flugblätter gemacht, die waren in Bildform.
Toll.
Und da war drauf zu verstehen, Leute, Schule ist scheiße. Also es waren tatsächlich sind keine der Flugblätter enthalten, aber wir wissen, dass sie sehr klug damit umgegangen ist mit der Symbolik und sie hat sehr komplexe Zusammenhänge erläutert auf diesen Flugblättern. Und alle Kinder haben das verstanden, gar kein Problem. Und das war so, wir haben unsere Freiheit verdient bis zu einem gewissen Lebensalter und wir haben verdient, dass die Schule kein Regal ist, in dem wir abgestellt werden, sondern wir haben eigentlich ist es dafür da, damit wir was lernen. Das war auch eine radikale Idee eigentlich. Also es gab schon, also das war quasi mehr oder weniger der Deckmantel damals der Bildung, dass quasi so, wir bringen euch was bei, aber das war wie gesagt viel zu laut, es war unmöglich, die Leute haben alle verschiedenen Bildungsstand gehabt im Klassenzimmer und das war eigentlich nicht möglich. Und dann, sie hat dann mehrere Forderungen aufgeschrieben. Sie hat dann so kleine Bilder gemalt. Ein paar Sachen sind überliefert, das will ich jetzt kurz erläutern. Sie hat quasi auch Klassenzimmer gemalt mit Kindern, die unterschiedlich groß sind und darin die Idee vermittelt, so wir sortieren Klassen nach Alter beziehungsweise Bildungsstand und verschiedene solche weitere Ideen, unter anderem eben auch ein Alter. Beziehungsweise viele Kinder wussten nicht, was Alter überhaupt ist. Zahlen werden ja auch, ist auch irgendwo eine Bildung. Aber sie hat dann so 6, huch. hier ist anscheinend ein kleiner Notfall. sie hat dann so eine Hände mit einer 6 quasi hingemalt. Und das, aber das wussten natürlich die Kinder auch noch nicht wirklich, was mit anzufangen. 6 Finger, was soll das? Aber quasi daneben dann auch noch die verschiedenen großen Kinder und das hat sie sehr gut gemacht. Es war alles sehr einfach zu verstehen. ich kann es gar nicht so einfach erklären, wie sie es aufs Blatt gemalt hat. Und man muss kurz damals gab es auch, natürlich gab es schon Buchdruck oder so, aber das stand ihr nicht zur Verfügung. Sie war ja einfach nur ein Kind, ihr wurden ja keine Ressourcen gegeben. Und sie konnte dann, hat dann aber sich, weil sie ja schon Deutsch und Französisch konnte, sich bei quasi so getan. Sie hat sich ausgegeben als Redakteurin einer Zeitschrift. Das ist die Brie, heute noch bekannt unter welche Zeitschrift war? Gar keine. ich weiß nicht, welche Zeitschrift wirklich Shoutout wert ist in der Hinsicht. Vielleicht die Emma, keine Ahnung.
Die Wendy.
Die Wendy. Heute, heute nicht mehr bekannt, die Zeitschrift, denn sie ist zu reich geworden und hatte keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dann hat sie eben die Flugblätter gedruckt, was auch revolutionär war, weil bis dahin gab es überhaupt keine Comics und wir verdanken ihr bis heute die kleinen Comics in Zeitungen.
Ach, ja, na klar.
Ja.
Für Kinder nachvollziehbar, ja.
Und vielleicht will Clara nochmal übernehmen, ich weiß nicht.
Ja, ich hätte jetzt auch eine Frage, ja, und zwar, vielleicht kann mir da ja die Clara gleich weiterhelfen, und zwar folgendes, ich meine, das ist ja jetzt natürlich sehr interessant, hochinteressant, auch sehr beeindruckend, Sarah R. Ich frage mich jetzt nur, wie ist sozusagen von Sarah R.'s Idee, wie ist die zu Hartmut gelangt?
Genau, das wollte ich jetzt nämlich gerade auch erklären, weil das war nämlich tatsächlich, das war zur selben Zeit. Also es war so, dass Sarah hat eben diese Flugblätter und diese Revolution gestartet, was dazu geführt hat, was ziemlich cool ist eigentlich, weil sie ja eine Person war, dass sich darüber gesellschaftlich Gedanken gemacht wurde. Also es hat sich quasi verbreitet, so erstmal nur Mouth to Mouth quasi. Und das war, irgendwann hat die ganze Stadt, das war so eine Kleinstadt damals, darüber gesprochen. Und die Menschen,
an dieser Stelle ganz kurz, reden wir jetzt davon, dass die Kinder vor allem darüber sprachen oder die Erwachsenen?
Die Kinder, aber die haben es natürlich ihren Eltern erzählt und das waren natürlich, der Großteil der Eltern haben nicht zugehört, aber manche Eltern eben doch. Aha, und manche Eltern waren ja auch gute Eltern und die haben das dann weitergetragen. Und das führte eben dazu, dass die Politik unter Druck stand. Und das ist tatsächlich, also es hat natürlich auch ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann war die Politik dann so weit, dass sie gesagt haben, okay, hey, das ist irgendwie, hat das einen Sinn? Wir sollten das tun. Also wir sollten,
Kann ich da kurz einhaken? Wie haben denn, also ich meine, wir kennen ja die Zeit, Kinder waren ja nichts wert. Ich meine, es gab natürlich ein paar gute Eltern, aber wie haben denn das die Kinder und die guten Eltern, die ja irgendwie ein bisschen in der Unterzahl vielleicht waren und vor allem auch in der bedeutungsvollen Unterzahl im Sinne von, wie wichtig sie in der Gesellschaft sind, wie haben die das denn geschafft, die Politik unter Druck zu setzen? Das würde mich interessieren.
Ja, also tatsächlich war das, was, wie das halt eben so oft ist, eine eher persönliche Geschichte. Also es gab eine Familie, die Tochter hieß Maria und die Tochter hat das ihren Eltern. Kleiner Running Gag, um das, ja, wenn ich, normalerweise, wenn ich eine Geschichte erzähle, ist es immer der Name, den ich verwende.
Es muss immer eine Maria geben.
Es muss immer eine Maria geben. Maria ist meistens wichtig. Maria hat das eben ihren Eltern erzählt. Und ihre Mutter insbesondere war eine, die zugehört hat. Also Susanne. Okay. Ja, die hat eben ihrer Tochter Maria zugehört und hat sich gedacht, krass, okay, diese Flugblätter gucke ich mir mal an. Und die hat sie sich angeschaut. Und Susanne hatte damals tatsächlich gerade eine Liaison mit Rudolf. Rudolf kennen wir ja noch, nicht wahr? Rudolf H., der wollte Bildungsminister werden. Und tatsächlich hat Susanne mit Rudolf damals darüber gesprochen. Und Rudolf hat sich gedacht, boah, das ist sinnvoll. Also es war nicht nur so ein Bettgeflüster und er mochte sie und deswegen fand er es sinnvoll, sondern er hat es sich angehört und hat sich gedacht, das ist toll. Und tatsächlich, das ist das Tragische an der Geschichte, wollte er Bildungsminister werden, um das durchzusetzen. Blöderweise hat ja nun unser guter Hartmut ihn um diesen Posten gebracht und ihm das Plagiat angehängt. Ursprünglich auch mit bestem Wissen und Gewissen, weil Hartmut wollte auch nur Gutes tun und den anderen ausstechen, weil er sich gedacht hat, mein Gutes ist besseres Gutes, was ich tun will.
Ja, wie so oft eigentlich, ne?
Ja, wie das eben oft so ist, hat dann nicht, ist dann blöd gelaufen. Aber natürlich, das Thema war schon angestoßen. Also es gab schon Diskussionen, also Rudolf hat das schon an Hartmut weitergegeben und sie haben da intern schon diskutiert. Also es war tatsächlich angestoßen von dieser kleinen persönlichen Geschichte, wie das eben so oft ist. Also da haben sich halt die PolitikerInnen mal damit auseinandergesetzt, wie das bei persönlichen Menschen, die ihnen etwas bedeuten, so ist. Dann haben sie zugehört Tja, tragisch, aber immerhin haben sie zugehört und das Thema war da. Und jetzt kommen wir wieder an diesen Zeitpunkt zurück, vom Anfang der Geschichte, an dem...
Ja, wie bitte? Ganz am Anfang, ich wollte nur kurz aus untermalen, was du sagst.
Ganz am Anfang sitzt ja Hartmut oder saß Hartmut ja nun an diesem Schreibtisch und musste das Alter festlegen. So. Mhm. Und ja, da hatte er tatsächlich mehr als einen Gedanken. Er hatte irgendwie den Gedanken, okay, Rudolf hat gesagt, ich soll ein Alter festlegen. Soll ich das jetzt machen? Ich finde das eine gute Idee, aber ich will nicht, dass sein Bruder auf die Lorbeeren bekommt. Das heißt, er war da so ein bisschen in einem Dilemma. Und Bene, du kannst dann vielleicht erzählen, wozu er sich dann letztendlich entschieden hat.
Dann hätte ich noch eine kurze Frage, bevor du loslegst. Ja. Und zwar, nur, dass wir den zeitlichen Ablauf hinbekommen, Hartmut hatte Rudolf schon beseitigt oder er war gerade im
Politiker? Ja, er war schon Bildungsminister zu dem Zeitpunkt.
Okay,
ja.
Und Rudolf hatte ihm dann gesagt, jetzt musst du mein Werk weiterführen oder Hartmut hatte nur im Kopf, Rudolf hatte das vor und deswegen musste er es jetzt machen?
Nein, Rudolf hat ihm gesagt, also er, wie gesagt, Rudolf hatte die Mission, das zu tun.
Genau.
Das hat er deshalb nicht kundgemacht, weil es radikale Ideen waren. Und natürlich am Anfang, das muss man immer irgendwie mit ganz viel Zucker verkaufen, bevor die Leute einem das abnehmen wollen. Und das ist jetzt letztendlich auch das Problem, was wir beschreiben werden. Denn wozu sich Hartmut entschieden hat, also Rudolf hat richtig Druck gemacht auf Hartmut und Hartmut hat gesagt, das ist jetzt irgendwie, das kommt von außen. Ich will jetzt eigentlich meine eigenen Ideen durchsetzen. Das Problem ist, der gute Hartmut hatte keine eigenen Ideen. Er wusste nur, er wollte was besser machen. Ja. Aber er wusste nicht wie. Und da kam das natürlich wie jetzt gerufen, dass da wirklich so Inputs kam. Und dann, eines Tages hat halt Rudolf gesagt, dann gehe ich halt jetzt damit an die Presse. Jetzt ist es eine gute Sache. Hier schau, gleichzeitig passierte eben auch die Bewegung von Sarah R. Maria war da auch mit drin. Es war alles, es begann an Schwung zu, es rumorte in der Gesellschaft, besonders bei den Kindern. Und da musste mehr oder weniger, er entschied sich zur Flucht nach vorne. Er hat gesagt, okay, 6 Jahre ist das Alter. Aber das, die Gesellschaft war natürlich jetzt vor den Kopf gestoßen, weil er wollte damit in die Geschichtsbücher eingehen, ist letztendlich nicht gelungen, weil die Gesellschaft war so, nee, sicher nicht. aber jetzt hatten die Kinder natürlich gesehen, was ihre alleinige Diskussion und ihre Auseinandersetzung mit dem Thema, was das für eine Kraft hat und dass Leute ihnen helfen wollen und dass sie Leute in mächtigen Positionen haben. Und was letztendlich geschehen ist, ist das heutige Thema des Podcasts. Deshalb passt die Geschichte auch wundervoll rein. Die Kinder haben angefangen, die Schule zu boykottieren, beziehungsweise diese Form der Schule zu boykottieren. Ja? Mhm. Sie haben dann letztendlich, um dann nochmal Druck zu machen auf die Politik, gesagt, gut, wir gehen halt nicht in diesen Raum rein. Es ist nur eine Lehrerin hier, wir sind 500 Kinder, wir binden die einfach an hier diesen Kleiderständer und dann gehen wir. Fertig. Sie haben quasi die Verantwortung an sich gerissen, für sich selber sich zu kümmern. Und tatsächlich haben sie viel mehr gelernt als sonst. Die Kinder,
was ich nämlich doch sagen wollte, was sie nämlich sogar noch gemacht haben, bei dem sich selber kümmern, haben sie sich dann tatsächlich selber in Altersgruppen aufgeteilt.
Ja, und
gemerkt haben, hey, das ist klug, das funktioniert.
Natürlich.
Und ja.
Sie haben natürlich das gemacht, wofür sie sich eingesetzt haben, sondern sie haben dann aber quasi das unter freiem Himmel gemacht, weil die Luft da besser ist, auf keinen Fall in diesem stickigen Raum. Und genau das. Sie haben sich nach Alter eingeteilt, sie haben sich quasi gegenseitig unterrichtet, die Älteren haben die Jüngeren gesagt, was los ist, beziehungsweise haben einfach die Gebildeten den Ungebildeten gesagt, was los ist. Oder es gab dann auch aber auch spielerische Klassen, wie, weiß ich nicht, Klettern oder so, worauf sie halt Bock hatten und aber auch, was sie interessiert hat. Das war mehr oder weniger so wie an der Universität, wo man so Kurse belegt und und das war das nun. Das Problem ist, die Eltern waren ja auch alle besorgt um die Sicherheit ihrer Kinder und wollten eigentlich schon auch immer, dass eine Aufsichtsperson da ist, die ihnen im Zweifel dann Bescheid sagen kann, wenn was los ist. Deshalb waren auch die herzlosen Eltern, die ihr Kind quasi ins Regal gestellt haben, haben sich jetzt endlich Gedanken gemacht, so was, wohin stelle ich mein Kind eigentlich? Was passiert da? Und dann haben sie realisiert, warte mal, mein Kind kriegt da gar nichts beigebracht. Das versauert da nur, hat schlechte Luft, kann sich nicht bewegen, gar nichts. Und dann ist ein richtiger Umschwung gekommen und die normalen Schulen wurden etabliert. Zum Nachteil natürlich jetzt von sowohl Rudolf als auch von Hartmut. Keiner der beiden Namen wurde letztendlich in die Geschichtsbücher eingetragen, weil das wurde jetzt zur Chefsache, das Ganze. Also das hatte so einen Effekt, dass sich damals noch der deutsche Kaiser sich drum gekümmert hat. Der hat dann gesagt...
Auch für Prestige
sicher. Natürlich, oder? Selbstverständlich. Er hat sich dann gesagt, Bildung ist wichtig. Ich gebe meinen Bürgern und den Kindern und das ist die Zukunft und die haben Bildung verdient. Und boom, zack, war das durch und weder Rudolf noch Rainer Hartmut konnten da ihren Namen drunter setzen. Das war natürlich für Hartmut bitter, weil er gleichzeitig natürlich auch neben dem guten Zweck auch Prestige gestrebt hat, aber Rudolf war trotzdem glücklich, weil er natürlich letztendlich seine Vision umgesetzt gesehen hat, beziehungsweise die Vision von Sarah R.
Und dazu wolltest du, Sarah R., wollte ich noch sagen, tatsächlich wollte der Kaiser ihren Namen nutzen, weil er fand, das war irgendwie so eine schöne Symbolfigur. Und Sarah R. hat aber gesagt, nein, sie möchte das nicht. Sie möchte nicht so irgendwie benutzt werden, um im Rampenlicht zu stehen. Und deswegen hat tatsächlich der Kaiser, der hieß mit Nachnamen Dahl, der war der Vorfahre von Roald Dahl, den kennen vielleicht manche. Und tatsächlich das Einzige, was sie ihm erlaubt hat, ist, dass irgendwann mal ihre Geschichte erzählt werden darf, aber auch nur so abgewandelt. Und falls jemand die Geschichte Mathilda kennt, von dem hochbegabten Mädchen, das auch ganz früh liest und so weiter, die basiert tatsächlich auf Sarah R. ursprünglich.
Schön.
Ja. Das durfte verwendet werden. Also Sarah R. hat da ganz bestimmte Angaben gemacht, was von ihr verwendet werden darf und was nicht. Die war eine ganz gewitzte.
Ja, also die war damals schon sehr bewusst, was einfach auch ihre persönlichen Daten und so angeht. Auch sehr aktuelles Thema. Sie war da auch wieder eine Vorreiterin.
Ja.
Mhm. Ja. Ja gut, das ist ja, also da steckt ja doch mehr dahinter, als man ahnt. Da denkt man sich, das liegt einfach nur an biologischer, psychischer Reife, aber nein, scheinbar. Ja, aber beziehungsweise, warum genau wurde es jetzt 6? Weil sie sich dachten, das hatte der Hartmut vorgeschlagen, in einem Fit hat er das einfach gesagt und dann war das irgendwie so in den Köpfen drin.
Nee, also so, wie gesagt, sagt, das, an eine rote Kuh. Das ging von Hartmut hatte die Idee von Rainer hatte die Idee von, wie hieß die Mutter nochmal?
Susanne.
Susanne hatte die Idee von Maria und Maria hatte die Idee von den Flugblättern von Sarah R. Das Ganze ging natürlich auf Sarah R. zurück. Wie die auf die 6 Jahre kam, sie hat gesagt, eine Hand lang braucht man die Freiheit.
Genau, und ihr Name hatte 5 Buchstaben.
Genau. Also
deswegen
das,
hat sie sich gedacht,
also R ist natürlich nicht der ganze Nachname von ihr, sondern nur ein Kürzel. Wie gesagt, sie war besorgt um ihre Freiheit, aber sie, ja, das quasi die eine Faust war mehr oder weniger heute noch ein bekanntes Symbol für den Protest. Das war damals mehr oder weniger erfunden worden, die Faust hochzuhalten. Und die Faust hat 5 Finger und das sind quasi, das ist der Sinn der
nicht
Sache.
Nicht bei allen, das wissen wir an dieser
nicht
Stelle.
Nicht bei allen, wir falls wollen nicht
Faust
Leute,
5 Finger haben, kein
falls
Problem.
Sie mehr Finger hat, falls sie weniger Finger hat, dürfen sie zu anderen Jahren eingeschult werden, nach Sarah R. Und das war mehr oder weniger der Sinn. So, 5 Finger in die Höhe, das ist die Freiheit, die wir verdient haben. In der Zeit dürfen wir spielen, in der Zeit dürfen wir uns ausleben, als Kinder klettern, ladidadida. Und genau, und das ist mehr oder weniger auch als Folge dieser kleinen Revolution, also dieses Boykotts, da haben sie halt gemerkt, wir können auch gegenseitig richtig viel voneinander lernen, ohne die Aufsicht von irgendwelchen Lehrpersönlichkeiten, die uns jetzt irgendwas eintrichtern wollen. Das heißt, diese 5 Jahre nehmen wir uns. Und danach könnt ihr gerne wieder versuchen, uns was beizubringen. Aber ob das funktioniert, ist immer noch unsere Sache.
Ja, das stimmt. Ich meine, das Kindsein lernt man ja auch fürs Leben, ne?
Ja, absolut.
Das ist von Vorteil, wenn man sich das merkt.
Ja.
Ja, gut, schön. Also, das würde ich sagen, ist eine durchaus runde Geschichte. Und natürlich auch sehr hilfreich für uns, denn jetzt, wenn Sie zum Beispiel ein Kind haben und das einschulen, dann kennen Sie gleich die Geschichte dahinter. Ist ja auch mal schön, wenn man ein bisschen Kontext hat, wenn man sich denkt, es ist nicht einfach zufällig irgendwie gewählt, sondern es hat auch einen Sinn. Denken Sie an die Sarah R. Ich denke, in deren Hände können wir das Schicksal ihrer Kinder gerne legen. Die klingt nach einer schlauen Person.
Ja.
Nachbesprechung, wir rekapitulieren in der Nachbesprechung.
Ja gut, dann würde ich sagen, noch eine kleine Nachbesprechung. Hattet ihr in irgendwelchen Momenten die Idee, in eine andere Richtung zu gehen?
Nö. Also ich weiß, wie gesagt, also es war ein bisschen wie bei der ersten Geschichte. Ich dachte natürlich, wir gehen vielleicht früher in den Boykott, weil du ja eine Frage gestellt hattest an Clara oder an uns beide, die dann sofort in die Richtung ging, sowas, wie wurde das jetzt durchgesetzt? Und da dachte ich mir, Boykott.
Ich wollte in die Richtung gehen. Ich dachte, vielleicht hat Clara es wieder ein bisschen vergessen, dass es das Thema
ja,
ist. Ich wollte sie
nur so ein bisschen ja, genau, den Wink mit dem Zaunfall hätte ich aufgenommen, aber Clara hat es eh ganz cool gemacht, indem sie dann auch diese kleine Rivalität eingebaut hat, die letztendlich auch voll cool war. Ja.
Ich dachte irgendwie, das kommt erst langfristiger, der Boykott in meinem Kopf.
Ja, kam er ja dann auch.
Ja, eben.
Ja.
Passt. Ja. Gut. Habt ihr sonst noch Anmerkungen? Wir haben ja auch schon eine schöne Brücke geschlagen. Die Faust in die Höhe kommt auch daher. Stimmt,
ja.
Mhm. Also ja, das ist ja quasi jetzt, ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von Erhobener Faust, muss ich sagen. Ich dachte mir, ich guck mal lieber nach, wo das herkommt. Ikonografie seit dem 19. Jahrhundert, unter anderem in Darstellungen und Karikaturen nach dem Ersten Weltkrieg erhältes Symbol. Also man weiß nicht genau, wo es herkommt. Das ist, glaube ich, wieder. Yeah. Also cool.
Ich glaube aber, das ist schon.
Wir wissen also das schon. Vielleicht ist es eine neue Frage. Ja.
So, das war wieder eine sehr aufschlussreiche Stunde. Ich hoffe, es hat euch nicht nur Spaß gemacht, sondern ihr habt auch was gelernt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir für euch uns ins FF begeben und euch dort aus dem FF berichten. Das wär's soweit. Habt einen schönen Tag und wenn der Tag schon vorbei ist, dann habt eine schöne Woche. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt fantasievoll.
Ja.
Bye. Tschüss, schöne Woche.